3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The People Equation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich glaube, es wird sich lohnen, denn wir haben heute einen der vielleicht interessantesten Gäste, die wir je bei uns hatten. Unser heutiger Stargast war, bitte anschnallen, Offizier, Banker, Topmanager bei einer Tochter von RWE, Strategieberater, Gründer einer Online-Plattform für klassische Musik und nebenbei in seiner ganz bestimmt äußerst üppigen Freizeit hat er auch noch ein Klavierkonzert für die Kölner Philharmonie komponiert. Was für eine Biografie. Und jetzt kommt auch noch das Podcasten hinzu. Ich begrüße unseren heutigen Stargast Hans-Ferdinand Müller. Herzlich willkommen in unserer Runde.
Ja, freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ich habe selten in so kurzer Zeit so eine lange Vita runtergerasselt. Das ist, glaube ich, in Kord verdächtig. Hans-Ferdinand, du bist nebenbei auch noch Autor. Du hast vor kurzem ein Buch herausgebracht, das unser Interesse geweckt hat. Der Ton macht die Führung, heißt es. Und dort versuchst du, den Zauber der Musik und die Erfolgsgeheimnisse von Orchestern auf das Führen von Teams in der Arbeitswelt zu übertragen. Darum haben wir dich eingeladen, weil wir das sehr spannend finden. Und ich bin sehr gespannt, was für Inspirationen und Tipps du uns mitgebracht hast aus dieser Welt. Das ist ein echtes Leadership-Thema und dafür brauche ich natürlich immer Verstärkung und dafür habe ich wie immer unseren persönlichen TPE-Leadership-Experten an meiner Seite. Hallo Jens Arzleben.
Moin ihr Lieben, grüße euch.
Paul hat heute frei, jetzt müssen wir beide, Jens, diesen Podcast alleine wuppen. Aber mit diesem interessanten Gast könnte das klappen, oder?
Kommen wir endlich mal zu Wort hier.
Na, mal gucken, ob Hans-Ferdinand uns zu Wort kommen lässt. Er hat ja eine ganze Menge zu erzählen, das haben wir ja schon gemerkt. Jens, vorab für dich die Frage, was hältst du denn grundsätzlich davon, als Leadership-Coach für besseres Führen, Anleihen bei anderen Disziplinen zu nehmen, wie wir es heute tun?
Das ist ja schon mal wieder eine gute Frage.
Danke. Ich gebe Mühe.
Gerne.
Ich weiß aber, dass du es nicht positiv meinst.
Ich hätte ja eigentlich sagen wollen, das wäre eine blöde Frage. Aber das habe ich dann ganz kurz reflektiert und gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Sowas sagt man nicht. Natürlich, wir nehmen auch ständig Anleihe an anderen Disziplinen. Ja, ich meine, wir können ja gar nicht anders als gucken, wie macht's der andere und dann ausprobieren, ob uns das auch irgendwie weiterhilft. Und als Private Equity Partner ist ja einer der ganz großen Vorteile, dass wir tausende von Geschäftsmodellen kennengelernt haben und natürlich dann dieser Transfer, das, was bei dem einen gut funktioniert, das zu adaptieren auf das andere und vielleicht kriegen wir dadurch auch einen Durchbruch, wo vorher irgendwo nur Starre war. Das ist ja unser tägliches Brot gewesen. Und natürlich kann man aus der Musik, und da wird der HF natürlich nachher herrliche Beispiele bringen, extrem viel mitnehmen, auch in andere Disziplinen. Also insofern fand ich das Buch auch nur folgerichtig und extrem wertvoll, um mal ein bisschen um die Ecke zu denken.
Für dich mag das trivial klingen, die Frage, für mich war sie nicht, denn als ich das Buch in die Hand bekommen habe, habe ich mir nicht als erstes die Frage gestellt, ist das nicht zu weit weg von unserem sehr praxisorientierten Podcast mit Leuten, die richtig anpacken, Verantwortung tragen? Dann habe ich aber bei der Lektüre gemerkt, das könnte tatsächlich was sein und insofern bin ich dann doch froh, dass du mich da supportest und wir Hans-Ferdinand richtig gemeinsam löchern können, was genau für Anleihen wir als Manager und Führungskräfte bei den Musikern nehmen können. Hans-Ferdinand, eine der zentralen Aussagen deines Buches ist, Zitat, gute Führung ist wie ein gelungenes Musikstück. Welche Parallelen siehst du denn zwischen Musik und Führung?
Oh, da sehe ich eine ganze Menge Parallelen, aber wenn du dieses Zitat nimmst, fällt mir ganz spontan hier im Podcast das Bild des Orchesters ein. Als Leader, wenn du führst und Gruppen, Teams führst, stehst du vor vielen, vielen Menschen, mit denen du arbeitest. Und das Orchester besteht aus verschiedensten Instrumenten und die musst du gut zusammenspielen lassen. Und du musst denen Guidance geben, was sie zu spielen haben, wie sie zu spielen haben. Und dann brauchst du dieses Vertrauen, dass diese teilweise über 80 Musikerinnen und Musiker richtig zusammenspielen. Und das ist immer das erste Bild, was mir dazu einfällt.
Ein kleiner Widerspruch von mir dazu oder kritische Frage. Ein Orchester, das eine Komposition vorträgt, ist ja wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk, bei dem jedes einzelne Orchestermitglied exakt das tut, was zu tun ist und das genau im richtigen Moment. Auf so eine Weise entstehen jetzt natürlich nicht Produkte oder Services in der Unternehmenswelt.
Ja, dann nehme ich nicht das Orchester, sondern nehme die Band, die spielt. Oder nimm jetzt das extrem andere Beispiel, Jazzer. Drei, vier Leute, die zusammenspielen, Schlagzeug, Bass, Klavier und die im Prinzip nur die Harmoniefolge festgelegt haben. Im Unternehmen würde man sagen, vielleicht ist der Purpose klar, was man mit dem Projekt erreichen will. Und dann wird in einer abgestimmten Harmoniefolge wird improvisiert und miteinander da gespielt. Und das ist total frei. Da weiß der Pianist nicht, was der Bassist in den nächsten 8 Takten macht. Er muss sich darauf einlassen. Dann ist das Bild vielleicht Michael noch passender.
Dieses Bild gefällt mir, wenn ich mir so eine Jazz-Kombo vorstelle oder eine Band, die ordentlich schrabbelt. Im besten Fall inspiriert es ja Leute, es begeistert die Leute, es gibt Standing Ovations, die Leute klatschen. Man zieht gemeinsam unbewusst praktisch am selben Strang und schafft ein gemeinsames Werk. Das ist, glaube ich, eine gute Parallele, weil das ist ja was Führungskräfte auch anstreben mit ihrem Team. Was machen deiner Meinung nach denn Künstler in ihrem Zusammenspiel besser als Manager oder in der Interaktion mit ihrem Publikum?
Ja, bleiben wir in diesem Jazzbild. Sie machen allein schon zwei Dinge besser. Sie hören dem anderen zu. Nehmen wir jetzt mal den Pianisten, der überträgt jetzt mit Augenkontakt an den Bassisten in dieser Jazz-Session sozusagen die Führung an den Bassisten. Und er bleibt weiter im Augenkontakt und hört ihm zu und spürt, was da passiert. Und das ist beides, was im Management oft fehlt, zuhören und beobachten.
Hören Musiker bewusst zu? Trainieren die das?
Ohne Zuhören funktioniert Musik nicht. Das ist eine der Grundgaben und das wird auch im Studium, in den Ausbildungen wird das trainiert und du musst sehr, sehr fein zuhören und du hörst ja sogar noch in anderen Dimensionen, du hörst ja nicht nur den Inhalt, den Ton, der gespielt wird, sondern du musst ja auch Lautstärke, Rhythmus, du musst ja noch auf viel, viel mehr achten, wie wir im Management, wenn einer schnell redet, sagt ja kein Mensch, du redest mir zu schnell. In der Musik sagt jemand, pass mal auf, kannst du es ein bisschen langsamer spielen? Wir haben eine andere Schlagzahl, die wir nehmen. Und deshalb werden die von Anfang an, wirst du trainiert, noch feiner zuzuhören und zu beobachten.
Das ist ja ganz anders, Jens, im Management. Die Führungskräfte, die wir ausbilden, die heranwachsen, sind ja doch eigentlich eher Leute, die gestalten wollen, die eher sprechen lernen als zuhören lernen. Eher so die Mick Jagger Frontsäue im Prinzip, die vorne draufstürzen. Wie erlebst du denn als Managementbegleiter die Fähigkeit zuzuhören bei Führungskräften? Die ist lang nicht so gut ausgeprägt wie in dem Beispiel, das Hans Ferdinand uns gesagt hat, oder?
Ja, da gebe ich dir eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als ich mal jemandem davon erzählte, dass mich sehr interessiert, was er so macht, der war nämlich Coach und Gesprächstherapeut und hat Family Offices oder Familien und geführte Unternehmen begleitet in der Nachfolge. Da hörte er mir also lange zu, wie ich so gesendet habe. Und dann sagte er, nach ungefähr 1,5 Stunden, ich glaube, das, was ich mache, wirst du nie können, Jens. Und ich so, okay, wieso das denn nicht? Er sagte, du hast das gleiche Problem wie alle. Du meinst, dass du mit je mehr senden, desto besser irgendwas erreichst, aber du bist gar nicht auf Empfang und du musst erst mal lernen, zuzuhören. Und der war derjenige, weshalb ich dann eine dreijährige Ausbildung gemacht habe als Gesprächstherapeut, weil ich verstanden habe, dass ich nicht in der Lage bin, zuzuhören. Und wir sind so sozialisiert, da ist ein Problem und da muss eine Lösung her. Und wir können gar nicht anders in unserer Funktion als Führungskräfte, als auf die Feuer drauf zu hüpfen, die am höchsten lodern. Das ist ein Impuls, den müssen wir uns abgewöhnen. Das ist tatsächlich, das nennt man Unlearning. Und das war dann auch einer der Kernsätze, als ich mich dann in England habe ausbilden lassen bei Mayla Campbell zum Executive Leadership Coach. Da war das Stichwort Unlearning. All die Impulse, die wir als Manager und als Executives über Jahrzehnte uns antrainiert haben, nämlich schnell für Lösungen zu sorgen, das zu verlernen und tatsächlich wieder zuzuhören und die Leute wirklich zu empowern, dass sie aus sich heraus in der Lage sind, die Probleme anzugehen und nicht immer wir uns allmächtig glauben, fühlen zu müssen, um den Laden im Griff zu halten.
Super interessant, vor allem der Zeitraum, den du genannt hast. 3 Jahre, glaube ich, hast du gesagt, die Ausbildung zum Gesprächstherapeuten hat sicherlich jetzt noch mehr dazu gehört als das Zuhören. Aber was waren denn so Schlüsselkomponenten, die dir geholfen haben, das Zuhören zu lernen? Was gehört da dazu zu diesem Handwerkszeug des Zuhörens?
Also Carl Rogers, die humanistische Trias ist extrem wesentlich dafür, nämlich einmal die Unconditional Appreciation, also das bedingungslose Annehmen des Menschen, der mir gegenüber sitzt. Dann das Thema der Empathie, das heißt also zu verstehen, wie wichtig es ist, sich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie er gerade diese Situation emotional erlebt. Und das andere ist Kongruenz, nämlich die Befähigung zu wissen, was in meinem eigenen Leben dazu geführt hat, dass ich bestimmte Antreiber entwickelt habe, bestimmte Triggerpunkte, bestimmte Stressoren entwickelt habe, die mich dann außer Kontrolle bringen in bestimmten Situationen. Und das anzunehmen und abzuarbeiten, so dass ich auch in schwierigen Situationen eben mich nicht triggere und mich nicht stresse. Und dann ein ganz wesentlicher Satz, die Therapie heilt aus folgendem Grund, weil der Therapeut dem Patienten oder der Coach auch dem Klienten einen empathischen, wertschätzenden und bedingungsfreien Raum bietet, den er auch in der Lage ist zu halten, damit in diesem Raum der Mensch anfangen kann, sich selber wertzuschätzen, sich selber bedingungslos anzunehmen. Und das nennt man dann die Selbstaktualisierungstendenz eines Menschen. Das heißt, dann kann er aus sich heraus anfangen, an sich zu glauben und sich Dinge zu wagen, anders zu tun, als es bislang gemacht hat. Als Führungskraft ist es auch wichtig, diesen Raum zu geben, damit Menschen aus sich heraus den Mut fassen, an sich zu glauben und dann die Dinge zu tun, die sie aus der Komfortzone bringt.
Ja, ich kann da nur unterstreichen, was der Jens sagt. Ich habe in meinem Buch habe ich so eine Szene beschrieben und ich glaube, dieses Annehmen von anderen Menschen, das ist in der Musik, fällt das vielleicht leichter, weil es kein Über- und Unterverhältnis, Ober- und Unterverhältnis gibt und man direkt den anderen Menschen respektiert mit seiner anderen Stimme, dem anderen Instrument, weil man ihn braucht. Das habe ich im Buch kurz beschrieben. Und im Management ist es oft so, da kommt ein Chef, Chefin in den Raum und dann gibt's ein Ober-Unter-Verhältnis und da ist dieses Annehmen des anderen Menschen oftmals gar nicht da oder ist schwer. Und das ist in der Musik ganz anders. Also es ist einer der größten Unterschiede, wenn ich in den beiden Welten lebe. Du wirst immer respektiert, selbst als Pauker in einem Orchester, wo du vielleicht nur 5-mal auf die Pauke haust. Also auf den ersten Blick unwichtig bist. Aber diese 5 Schläge sind super, super wichtig. Und das spürt jeder. Und das im Management, glaube ich, Jens, das hast du bestimmt auch schon oft erlebt, wenn dann nur einer eine untergeordnete Rolle spielt, die spielt er in dem Meeting und die spielt er auch in den Wochen danach und kriegt gar nicht diese Annahme, von der du eben gesprochen hast. Und dann ist der Schritt zur Empathie, der ist ja dann unmöglich. Also du musst ihn erst, wie du gesagt hast, Jens, annehmen und wertschätzen und dann kannst du erst empathisch versuchen, auf ihn zu reagieren.
Und das Spannende ist, diese Unter- und Überordnung, das ist etwas, was natürlich häufig auch zu einem Verlust von Glaubwürdigkeit führt bei den Vorgesetzten. Ich habe meine 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit und eine davon heißt, ich sehe auch die Unsichtbaren. Und eine andere Regel heißt, bei mir ist jeder Teil des Erfolgs. Ja, und das spiegelt genau das wider, was der HF sagt. Es ist extrem wichtig anzuerkennen, dass ich, ja, und das hat was mit Demut zu tun und mit Dankbarkeit und mit dem Privileg der Führung. Es ist extrem wichtig, nie den Fehler zu begehen, zu glauben, ich bin was Besseres.
Da würde ich gerne mal reingehen. Das überrascht mich total als Nicht-Musiker. Ich hätte gedacht, Künstler sind Individualisten, extrem kreative Geister, dass es denen schwerer fällt, sozusagen auf einen anderen einzugehen, als einem angepassten Manager, der immer schon in Organisationen, in Beziehungsgeflechten groß wird oder sowas. Du schüttelst den Kopf, Hans Ferdinand.
Ja, ich habe doch nie mit Musikern darüber gesprochen und auch über den Begriff, den ich gleich in den Mund nehme, nämlich das System, das systemische Denken. Aber Musiker müssen systemisch denken, weil nur in dem abgestimmten Gleichklang, harmonischen, der Harmoniefolge folgenden Zusammenspiel entsteht für den Zuhörer, für die Crowd, die da im Popkonzert ist, entsteht was Schönes. Und die denken von Beginn an systemisch. Und ich glaube, Jens, das kennst du, das ist eben schon einer der Fehler. Ich habe ja auch in meiner Ausbildung zum systemischen Coach bei Peter Hawkins gelernt, what's the purpose? Und das weiß der Musiker, der weiß den ganzen Sinn, mit geiler Musik die Zuschauer heute zufriedenstellen und sie begeistern und die Emotion zu ihnen rüberbringen. Der Purpose, den weiß jeder. Und natürlich gibt es da auch Konflikt, wenn du spürst, dass eine Musikerin, Musiker in deinem Team gerade eben nicht auf dem Purpose arbeitest. Aber der Purpose ist von Beginn an klar.
Und das ist übrigens auch die Gemeinsamkeit zum Militär. Ich meine, HF und ich, wir haben beide eine Offizierlaufbahn hinter uns und wir haben von Anfang an gelernt, systemisch zu arbeiten. Genau das, was du sagst, der Purpose war allen klar und wir mussten immer das Gesamtsystem im Blick halten, damit der Auftrag erfolgreich durchgeführt werden konnte. Und wir mussten immer das Gesamtsystem zum Klingen bringen und dabei sicherstellen, dass Individualisten nicht dazu führen, dass es letale Folgen hat. Sondern also dass Menschen sterben sozusagen, sondern es musste sichergestellt sein, dass das System harmonisch ineinander greift, um am Ende des Tages den Auftrag erfolgreich durchführen zu können. Und das ist auch das, was wir in der Musik sehen bei HF und das ist auch das, was High-Performance-Teams im Business-Kontext ausmacht. Das ist der große Unterschied zwischen mediokren Führungsteams und Teams und wirklich Hochleistern. Dass die in der Lage sind, systemisch zu denken und das Gesamtsystem harmonisch zum Schwingen zu bringen.
Wenn ich in die Musikwelt schaue, dann sehe ich da ja Stars und ich weiß nicht, ob du da Einblicke hast, Hans Ferdinand, aber ich würde dich gerne mal danach fragen, so Leute wie Mick Jagger, David Bowie, Sting, das ist ja so eine Art CEO der Band, klarer Kopf der Band, Aushängeschild, auch sicherlich der künstlerische Kopf in der Regel, der auch die Richtung vorgibt. David Bowie war ja zum Beispiel ein musikalisches Genie. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was er gesungen hat, auch aus seiner Feder stammt. Wie führen denn solche Musikerstars ihre Bands, ihre Orchester, ihre Crew?
Also ich habe Sting bei einem Soundcheck nie erlebt. Ich habe auch David Bowie beim Soundcheck nicht erlebt. Aber was mir spontan, Michael, einfällt, ist ein Riesengeschenk, was meine Frau und meine Tochter, eigentlich bekam es meine Tochter, bekam als Sarah Connor mit Freunden von mir. Der Drummer Felix Lehrmann ist ein Freund von mir und der Perkussionist Rani Krieger, der übrigens mit Sting spielt, ist einer meiner besten Freunde. Und dann durften wir den Soundcheck mit in der Köln Arena erleben. Und Sarah Connor kam 5 Minuten später auf die Bühne. Und das hat mich so tief beeindruckt, wie die ihre Gruppe, 8 Leute, Background-Sängerin, 2 oder 3, 11 am Ende, geführt hat, nochmal klar gemacht hat. Die kam auf die Bühne, hat nochmal den Purpose für den Abend klar gemacht. Die hat die Rollen nochmal klar adressiert und verteilt. Ich habe so eine Führungspersönlichkeit selten gesehen. Und über dieses Bild habe ich schon oft in Coachings gesprochen. Diese Frau hat mich, unabhängig, dass sie singen kann, die hat mich in ihrer Form zu führen, das System sozusagen auf den Abend auszurichten, total begeistert.
Cool. Soundcheck, bin ich bei einer anderen Frage, üben. Die Leute, die können spielen, ja, die spielen Tournees mit Hunderten von Konzerten, die machen trotzdem jeden Abend wieder einen Soundcheck, die machen Generalproben. Warum? Die können es doch. Ich meine, die meisten Manager machen keine Soundchecks und Generalproben, wenn sie auf Roadshow gehen oder, keine Ahnung, Mitarbeiteransprache machen.
Ja, das ist, Michael, das ist, glaube ich, ein großer Raum in meinem Buch, was mich auch im Management immer geärgert hat. Dass Menschen, wenn sie glauben, eine Ausbildung beendet zu haben, eine Lehre, ein Studium und dann im Management sind, vielleicht sogar im Top-Management, glauben, sie müssten nichts mehr dazulernen und nicht mehr üben. Und das ist etwas, das ist ein zentraler Punkt meines Buches. Das hat mich immer im Arbeiten gestört. Und Musiker wissen, dass sie immer üben müssen. Ich habe letztens einen Mediathek-Artikel vom Aspekte gesehen. Da war nochmal die Zahl, die ein klassischer Musiker pro Tag übt. Das sind 3 bis 4 Stunden, obwohl er das Instrument, wenn wir jetzt zuhören würden, beherrscht. Michael, da würdest du sagen, der kann ja Geige spielen, was soll der noch lernen? Der lernt jeden Tag noch was dazu und schaut sich noch von Kolleginnen und Kollegen, Musikerfreunden noch mal was ab. Und das hat mich immer aufgeregt, dass du sagst, ich habe jetzt meine Ausbildung, mein Studium zu Ende, jetzt kann ich ja alles. Und guckt euch mal unsere Welt an, die disruptive Welt, wo jetzt AI mit einer Geschwindigkeit kommt. Dagegen ist die Dampfmaschine wirklich ein alter, rostiger Kasten. Und alle glauben, sie müssten nichts lernen. Sie müssen immer dazulernen und üben. Üben, üben, üben. Und das ist für mich einer der zentralen Unterschiede zwischen Musiker und Manager. Und das sollten Manager jeden Tag nochmal tun und sich dann Soundcheck auch wirklich vorbereiten. Also jetzt gehe ich nochmal in das Bild von Sarah Connor. Die bereitet sich, obwohl, das war 18 Uhr, um 20.30 Uhr kommt die auf die Bühne, die erklärt nochmal den Purpose. Ja, die erklärt nochmal, dass sie heute in Köln sind. Die erklärt nochmal, wie wichtig es ist, dass die Emotion überspringt. Die erklärt nochmal die Rollen. Und das ist etwas, was sie machen. Und sie checken den Sound. Und sie spielen auch nochmal Dinge an und üben nochmal eine Passage, wo sie unsicher sind. Warum tun Managerinnen und Manager das nicht?
Ja, und das ist das Spannende, was du sagst, HF, ist ja, wie sie mit den Fehlern umgehen. Also ich übe ja, weil ich vollkommen selbstverständlich auch angenommen habe, dass ich nicht perfekt bin. Dass ich wie selbstverständlich auch weiß, ich kann durch das Üben natürlich Fehler vermeiden, aber ich beklage mich nicht über den Fehler und vor allen Dingen gebe ich nicht vor, keine Fehler zu machen. Denn wenn ich vorgäbe wie im Management, ich mache keine Fehler, dann würde ich nicht üben. Sondern die Haltung zu sagen, es ist selbstverständlich, dass wir Fehler machen. Und es ist wie selbstverständlich, dass jeder von uns Fehler macht. Und wir bewerten und beurteilen und verurteilen uns dafür nicht, sondern wir nehmen das als gegeben an. Das ist, also wenn ich die deutsche Fehlerkultur in Unternehmen anschaue, ein wahnsinnig großer Unterschied, weil hier jeder glaubt, er wird gehängt, wenn er einen Fehler macht, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und das nächste Ding ist auch zum Militär wieder. Ich konnte ein G3 auf dem Rücken liegend mit Atemschutzmaske nachts zerlegen und wieder zusammensetzen. Nicht, weil ich so ein G3-Zerlegetalent hatte, sondern weil ich das G3 5000 Mal zerlegt habe. Und warum war das wichtig? Weil es Situationen geben könnte im Gefecht, wo ich auf dem Rücken liege mit einer Atemschutzmaske, nachts bei Regen, das Gewehr hakt und ich es zerlegen muss. So, dieses Szenario-Denken im Unternehmen, dass ich mich auf Eventualitäten vorbereite und das trainiere. Jetzt übertrag das mal auf den Alltag im deutschen Mittelstand, wenn ich dem sage, jetzt trainier doch mal das Szenario Systemausfall. Sagen alle, das geht nicht, weil alle glauben, das Schwungrad der Maschine dürfte auf keinen Fall ungeölt irgendwie stehen bleiben. Das heißt, im Unternehmenskontext nimmt man sich gar nicht die Zeit, man schafft sich nicht den Raum, auch mal in Szenarien durchzuspielen, was passiert eigentlich, wenn das System hakt. Das heißt, man geht die ganze Zeit, jeden Tag in der Hoffnung, dass hoffentlich gar nichts schief geht, ins Unternehmen und spult seinen Tag ab. Das würde es weder in der Musik noch im Militär geben. Im Gegenteil, das sind Szenario-Denker und die sind auf die Szenarien vorbereitet und können dann irgendwann virtuos auch improvisieren.
Ja, und da ergänze ich, weil das ist der perfekte Übergang, Jens, improvisieren. Wenn du das dann tust und dich so auf den Termin, auf sozusagen das Konzert, um die Metapher zu nehmen, vorbereitest, dann öffnest du Raum im Üben für weitere kreative Dinge. Also wie oft ich das erlebt habe, dass in dem Soundcheck der Gitarrist anfängt, keine Ahnung, mit zu improvisieren und dann beim Zuhören in dem Soundcheck entsteht, ach Mist, eigentlich spielst du ja gar nicht, aber das wäre total toll, wenn du so spielen würdest. Diesen Raum kriegen wir gar nicht, weil du diese Übungsszenarien gar nicht hast. Und bis dann am Ende, wenn das Konzert schrägstrich du im Business wirklich im Arbeiten bist, gar nicht mehr in der Lage, Jens, was du eben gesagt hast, zu improvisieren, weil Improvisation nicht angelegt ist. Ja. Aber in dem Üben eines Musikers ist Improvisation angelegt, per se.
So, jetzt hau ich mal einen raus. Das heißt, dass das deutsche Mittelstandsmanagement genauso virtuos in der Lage ist, das Orchester zu dirigieren und Musik zu spielen, wie ich im Schulorchester Klarinette. Weil das Einzige, was ich geschafft habe, war, vom Blatt zu spielen. Ja, und zwar fehlerfrei vom Blatt zu spielen. Aber in dem Moment, wo man mir die Partitur weggenommen hat und man mir gesagt hat, jetzt spiel doch mal von alleine, da war Schweigen im Walde. Und wenn wir als deutsche Wirtschaft wieder dahin kommen wollen, virtuos, improvisiert etwas zu spielen, was tatsächlich Sinn macht und sich gut anhört, dann müssen wir aufhören, immer nur vom Blatt zu spielen, sondern dann brauchen wir genau diese Kreativität, HF, von der du gesprochen hast.
Bleiben wir mal im Bild. Der Unternehmer aus dem Mittelstand, der jetzt diesen Podcast hört, Wo konkret würdet ihr dem raten, stärker, bewusster zu üben? Und wo muss er mehr Mut und mehr Raum bilden für Improvisation?
Ich glaube, er muss bei den prioritären Themen und Projekten muss er üben. Ich bringe mal einfach ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes ist. Verkaufen ist, glaube ich, eine der Kerndisziplinen, die die Unternehmen haben. Sie müssen ihre Produkte im B2B, im B2C-Markt an den Kunden bringen. Und auch das muss man testen, üben und checken. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass das nicht bis zum Ende gedacht ist, weil du am Ende feststellst, also ich war jetzt bei meinem Lottoladen, ich spiele wirklich Lotto.
Erfolglos, sonst hättest du nicht so viele Jobs ausüben müssen, oder?
Ja, genau, nein, sorry. Aber Spaß beiseite, der wurde jetzt umgestellt, dieser Lottoladen, auf ein anderes System, auf ein anderes Kassensystem. Dieses Kassensystem ist super digital, aber die Funktion, den Lottoschein zu verlängern, da war ein Bug drin im System. Und ich kam jetzt 3 Tage später, das ist mein Getränkeladen auch, und habe Getränke gekauft. Und dann habe ich den türkischen Inhaber gefragt, und klappt's jetzt? Nein, die Lotte-Gesellschaft hat festgestellt, dass das ein Bug ist und die müssen den beheben. Da frage ich mich, warum man das vorher nicht getestet hat. Und das ist nur ein Bild. Man bringt teilweise Produkte in den Markt und hat sie nicht. Ich habe mal einen Manager kennengelernt, der hat gesagt, Fall abschließend, jeden Fall durchüben, exerzieren. Und das passiert häufig, glaube ich, im Mittelstand, das passiert auch in Konzernen. Und ich glaube, das ist so ein Thema. Wenn ich etwas mache, versuche ich bis zum letzten Ding durchzudenken. Und kleine Anekdote, Michael, meine Frau, wenn ich mich aufrege, wenn ich auf irgendeiner Website oder in irgendeiner Line war bei einem Unternehmen, sage ich immer, die Top-Manager haben das nie gemacht, dann wüssten sie, wie schlecht das hier ist. Sie haben es am Ende nicht geübt.
Ja, und in Ergänzung deine Frage, Michael, was ja wichtig ist, wir haben ja alle nur 24 Stunden, dann ziehen wir mal einen gesunden Schlaf ab, dann bleiben dann vielleicht noch 16, 17 Stunden übrig und dann haben wir noch Familie, Freunde, tralala, Unternehmen hin und her und dann müssen wir auch noch Platz schaffen für etwas, was wir bislang noch nie gemacht haben und keinen Raum hatten dafür, nämlich wir müssen etwas zur Priorität erheben, von dem wir glauben, dass es uns einen echten Mehrwert liefert. Das heißt, ich muss den Kalender freiräumen und ich muss mich entledigen dem, was ich Noise nenne. Nicht nur ich. Signal und Noise, da gibt es so eine wunderbare Anekdote über Steve Jobs und Elon Musk. Weil bei Steve Jobs sagte man, der hat sich auf 80% Signal und 20% Noise reduziert. Das heißt, er hat nur das getan, was wesentlich ist für den Erfolg und hat alles andere, was unwesentlich ist, komplett beiseite gelassen. Bei Elon Musk geht man davon aus, dass der 100% Signal und 0% Noise hat. Ja. So, das heißt, das Management hat die Aufgabe, das Unternehmen zu befreien von Noise, um Platz zu schaffen für Signal. Und Signal ist zum Beispiel das Szenario-Denken. Signal ist auch die Beziehungsarbeit, die Vertrauensarbeit innerhalb der Organisation und einiges anderes mehr. Und wenn das Unternehmen und die Unternehmensführung anfingen, den eigenen Kalender zu durchforsten, was davon ist Signal und was ist davon ist Noise und welche Dinge muss ich repriorisieren, dann ist schon extrem viel erreicht.
Ja, und ich will ergänzen, zahlen Sie auf den Purpose, den das Unternehmen hat, ein am Ende. Also hat es eine Relevanz. Und das und das überlegen die Musiker immer. Die Musiker fragen sich ja nicht, was soll ich noch mit Noise, also was mit den Dingen, die mich belasten und die nicht auf dem Purpose geiles Konzert am Abend einzahlen. Und das ist Priorisierung, Szenariendenken, Improvisation und Freiraum für Kreativität. Und Kreativität, Jens und Michael, dafür brauchst du Zeit, Raum. Du kannst Kreativität, ich habe das mal erlebt in einem Top-Management-Meeting, jetzt lasst uns mal kreativ sein. Das war der bescheuertste Satz, den ich in meinem Leben jemals gehört habe. In einem Büroraum mit 12 Leuten an einem Tisch mit Ober-Unter-Verhältnis und dann sagt der Oberchef, lasst uns bitte mal hier kreativ sein. Ja, super. Das Setting war nicht gerade geeignet für Denken.
Ja, und Kreativität erfordert das subjektive Gefühl, dass ich mich da sicher fühle als Mensch.
Ja.
Weil in dem Moment, wo ich das nicht mache, im Säbelzahntiger spreche, bin ich ja im Fight or Flight und dann bin ich nicht kreativ. So, das heißt, Führung muss diesen Raum schaffen, von dem wir eben gesprochen haben, wo Menschen das Gefühl haben, sie kommen als Mensch in der Situation nicht zu Schaden und sie haben tatsächlich den Raum, Dinge auszusprechen und zu denken, die vielleicht unaussprechlich oder undenkbar waren, ohne dafür gehängt zu werden. Da sind wir wieder bei der Fehlerkultur, in der Vertrauensarbeit, titatitatu.
Und wenn ich noch was ergänzen darf, was ich deinen Worten entnehme, Hans Ferdinand, bei deinem Bild, der Purpose steht im Mittelpunkt, das geile Konzert abzuliefern. Was Musiker machen, ist die absolute Konzentration auf das Liefern, ja, auf diesen Moment, auf den es ankommt und dort abzuliefern. Übertragen aus Management, die Ansprache vor dem Team, der Sales-Auftritt, die Endfreigabe von einem Produkt oder ähnliches. Das nicht zwischen zwei Meetings noch reinquetschen und ah, wo bin ich hier, alles klar, was muss ich entscheiden, sondern abliefern, dass das Bestmögliche rauskommt.
Ja, Michael, genau, absolut abliefern. Das wird dann auch Backstage, hört man sich dann darauf ein, insbesondere wenn es dann immer näher zu dem Konzert kommt. Und weil wir das Thema Fehler hatten, da passieren hunderte und tausende Fehler im Konzert. Ja, aber dieses Vertrauensverhältnis, auch wenn da der Bandleader, der Star, der im Mittelpunkt ist, gefühlt in Anführungszeichen Ober-Unterverhältnis hat, das gibt's da nicht. Das hatten wir ja eben schon mal diskutiert. Und diese Fehler, die werden auch adressiert im Nachgang, aber sie werden nicht als Blamierung adressiert, sondern sie werden teilweise sogar als Chance genutzt, um dann zu sagen, hey, das war eigentlich gar nicht so geplant, aber das hörte sich gut an, wollen wir das morgen auch so spielen? Oder können wir überlegen, ob wir daraus was machen? Also das wird mit integriert, weil dieser Vertrauensraum da ist, weil man weiß um die Fähigkeit, die mit einem auf der Bühne stehen. Und dieses Wertschätzen der anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist, glaube ich, auch einer der Hauptthemen, die ich teilweise im Management bemängle. Sei doch froh, dass du eine Buchhalterin hast und erklär ihr nicht, dass du jetzt der Chef bist und dass sie ja nur Buchhalterin ist. Nee.
Da kann man jetzt dann die Metapher noch mal ein bisschen weiterspinnen. Du würdest im Orchester nie jemanden die Flöte spielen lassen, der eigentlich Percussionist ist. Und du würdest auch einem Percussionist nicht sagen, jetzt spiel doch einfach mal 30% deiner Zeit die Flöte. Sondern du lässt die Leute Flöte spielen, die Flöte spielen können. Erstens. Zweitens. Wenn du ein Sinfonieorchester dirigierst vor internationalem Publikum mit Medienaufmerksamkeit, dann wirst du nur die besten Flötisten besetzen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir das in den Nacken schlägt, wenn die Leute nicht mit ausreichender Kompetenz und ausreichender Motivation dort im Orchester sitzen, ist relativ hoch. Und das heißt, im Recruiting in den Unternehmen ist es extrem wichtig und auch in der Personalentwicklung dafür Sorge zu tragen, dass die Leute, die Flöte spielen sollen, dann auch Flöte spielen können. Und dass sie dann auch den Raum haben, Flöte zu spielen und im Rahmen ihrer Stärkenfelder unterwegs sind.
Und ich kann sogar ergänzen, Jens, auf den Punkt, was du beschreibst. Die meisten Orchester suchen ja blind oder mit Vorspiel, wenn sie die Musikerinnen und Musiker sehen, den Flötisten die Flöte aus. Und sie überlegen sogar nicht nur, ob er Flöte spielen kann, sondern ob die Art, wie er Flöte spielt, zu dem Stil des Orchesters passt. Also das ist ja noch differenzierter. Nicht einfach nur check, der kann Flöte spielen, sondern spielt der so, dass er sich einfügt in das, was wir wollen. East Coast Orchester, USA spielt komplett anders als ein europäisches Orchester. Und allein diese Denke ist für mich ein faszinierendes Bild und ist mir sofort gekommen, Jens, als du sagtest, es geht nicht nur um die Flöte, sondern auch noch um die Art, wie er spielt, um den Zwischenton, den er findet, den Anschlag, den er hat. Und die sind trotzdem alle perfekt. Und trotzdem wählen sie den aus, der am besten passt. Also sie machen einen Personality-Check, passt er in die Kultur des Unternehmens.
Da würde ich gerne mal reingehen, Thema Besetzung. Da habe ich in deinem Buch was Interessantes gefunden. Du reklamierst sehr lautstark das Thema Vielfalt, Vielfalt nutzen. Frage an Jens. Es gibt doch diesen Management-Bias, dass Manager dazu neigen, Klone von sich selbst in ihr Team zu holen. Ist das immer noch der Fall?
Also jetzt tue ich vielleicht meinen potenziellen Kunden da draußen Unrecht, aber Michael, auf deine Frage, ja. Weil nämlich mich selbst zu führen tendenziell einfacher zu sein scheint, als jemanden zu führen, der total anders ist als ich. Weil Diversität ist anstrengend. Diversität heißt nämlich, auch andere Meinungen, andere Sichtweisen nicht nur zuzulassen, sondern sogar einzufordern und zu nutzen, um meine eigene Denke zu verändern und unter Umständen auch Entscheidungen in eine andere Richtung zu lenken, als ich sie selber vielleicht für richtig erachte. Das ist etwas, was eine gewisse Stärke braucht, auch eine gewisse Führungssouveränität. Das ist die Frage, ob man so ehrlich ist zu sich, dass man das auch aushält. Ne? Aber ja, grundsätzlich sehe ich diese Probleme aus dem Grund heute immer noch in vielen Management-Teams, dass sie Diversität lieber vermeiden, um in diesen Schmerz nicht zu gehen.
Gilt das auch für die junge, nachwachsende Manager-Generation? Die jungen Leute, die wachsen ja sehr viel diverser auf, was den Input angeht, als wir damals. Die reisen in der ganzen Welt herum, die haben viele Leute um sich herum mit anderen kulturellen Hintergründen, sind wahrscheinlich auch offener, als wir es vor 20, 30 Jahren waren. Verändert sich dieser Trend?
Ich habe ja nur meine Datenpunkte und ich würde sagen, ja. Genau was du sagst, viele Menschen, junge Menschen, haben wir ja so erzogen, dass sie dem anderen auf Augenhöhe gegenübertreten sollen. Wir haben natürlich die Chance gehabt, in unserer Generation so viel zu reisen und so viel zu erleben wie noch nie. Das Auslandsjahr, das Work and Travel, wie es so schön hieß, das Sabbatical, das ist ja erst etwas, was in der letzten Generation sozusagen zur Regelmäßigkeit wurde. Das heißt, die kulturelle Vielfalt auch hautnah zu erleben und für sich zu verankern, dass das keine Bedrohung ist, sondern eine Bereicherung, das haben die jungen Leute stärker mitgenommen, als das bei unserer Generation der Fall war. Und grundsätzlich glaube ich, dass das auch mitgetragen wird in die Arbeitswelt. Und dann kommt natürlich noch das ganze individuelle Setup eines jeden Einzelnen mit dazu. Aber in der Tendenz, glaube ich, fordern die auch mehr Toleranz ein und sind auch in der Lage, toleranter zu agieren, ja.
Hans Ferdinand, wie wird denn in Orchestern besetzt? Was für Leute casten solche Musiker wie Sarah Connor oder Sting? Worauf achten die bei der Besetzung ihrer Band?
Ja, die achten natürlich darauf. Zum Beispiel, wie der Percussionist Percussion spielt, ob das zu dem Purpose-Sound der Band passt, ob einem das wohlig und angenehm ist. Es wird aber auch geguckt, ob er in das Team passt, menschlich. Weil du tourst ja teilweise 50 Konzerte und fährst durch die ganze Bundesrepublik oder Europa oder die Welt miteinander, ob man mit dem auch Zeit verbringen will. Also bei Sarah Connor weiß es ganz genau, nach dem Konzert gingen die in den Tourbus und fuhren gemeinsam nach Stuttgart. Da musst du miteinander leben, reden und das ist auch nochmal wichtig. Also neben der Qualität, wie du dein Instrument spielst, den Sound, der zur Band passt, ist auch nochmal wichtig. Passt diese Dame oder der Herr überhaupt? Wollen wir mit dem in den Bus steigen und nach Stuttgart fahren?
Wollen Bandleader kreative Musiker oder wollen die Leute, die diszipliniert den Stil des Bandleaders exekutieren auf der Bühne?
Michael, das ist eine klasse Frage. Da gibt es unzählige Anekdoten. Es gibt nämlich beides. Ich habe mir von einem Musikerfreund mal erzählen lassen, dass Peter Maffay auf seiner Tournee und der Schlagzeuger war Kurt Kress, den, glaube ich, fast jeder kennt, weil er, glaube ich, sogar die Tatort-Musik mit, der war Schlagzeuger auch bei Klaus Doldinger, mit eingespielt hat. Und dann soll, ich sage bewusst soll Peter Maffay Kurt Kress beim Soundcheck angeguckt haben und gesagt haben, Kurt, weißt du, wer auf dem Plakat steht? Da steht Peter Maffay, nicht Kress. Also das gibt's alles. Also es gibt, dass der Bandleader, der Musiker, der im Mittelpunkt steht, sagt, hier, ich bin der Chef und bitte deine Rolle ist. Das gibt's auch schon mal. Aber das ist, glaube ich, eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Die zeigt, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Aber generell ist, glaube ich, auch den Frontfrauen und Männern wichtig, dass er ins Team passt, dass er der Sound der ist, den er haben will und dass er auch kreativ sein darf und sich auch einmischen darf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sie wissen, das System wird besser, wenn es Hinweise von allen gibt. Auch von der Background-Sängerin. Übrigens, dieser Soundcheck aus Köln, den ich beschrieben habe, Sarah Connor war leicht erkältet und hat einer ihrer Background-Sängerinnen gesagt, du musst mich becken. Du musst für mich da sein, wenn ich das hohe C nicht singen kann. Also deinen Fehler ansprechen, das Problem ansprechen, eine Rolle klar verteilen und sagen, und du bist mein Backing. Weil, ganz ehrlich, hat die Arena nicht gehört, ob es von ihr war oder von einer anderen Frau, das hohe C. Und das finde ich toll, ein schönes Bild.
Ja, und ich meine, Führung ist individuell und situativ. Und es gibt nie das Orchester, was nur kreativ spielt. Und es gibt nie das Orchester, was nur stoisch vom Blatt spielt. Es gibt immer die Momente, wo das eine oder das andere gefragt ist. Und ich sag mal, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben ein souveränes Team, wo alle Leute Erwachsene sind und sein dürfen, dann ist es auch so, dass das Ego da gar keinen Platz hat, weil keiner dem Ego einen Platz geben möchte. Und dann gibt es wie selbstverständlich Situationen, da geht der Müller vorne weg und da gibt es andere Situationen, da geht der Meier vorne weg. Und wenn du dir zum Beispiel die KSK-Truppen nimmst, die wählen vor jedem Einsatz den einsatzspezifischen Gruppenführer aus der Gruppe heraus. Das ist mal der Müller und das ist mal der Meier oder mal die Schulze. So. Und es ist wie selbstverständlich, gehen die Leute mal vorweg und stellen sich wieder hinten an, weil es in der Situation individuell so sein muss. Und alles andere aus meiner Sicht ist Status, ist Ego, ist Unsicherheit und hat in Hochleistungsteams nichts verloren.
Ja, und ich kann ergänzen, in der Popband ist der, der die Rolle spielt, nicht der Bandleader, die Sängerin, der Sänger, der im Mittelpunkt steht, sondern die oder der MD. Die Rolle ist klar verteilt. Das ist der Musical Director, die kann mal wechseln. Man muss fair sein, die ist, wenn du so eine Tournee spielst, zu 99% immer bei derselben Person. Aber es ist nicht der wichtigste gefühlt für die Leute, die in die Arena gehen und dann die Sängerin hören, sondern es ist einer aus dem Musikerbereich, der führt auf der Bühne. Der führt übrigens auch die Sängerin und den Sänger. MD.
Interessant, interessant zu sagen, die lenken da im Hintergrund, die wirken kann, weil der CEO vorne sein Ego zurücknimmt und sich steuern lässt, auch wenn es seine Show ist und sein Name auf dem Plakat ist. Sehr gut.
Ja.
Einen habe ich noch, eine Aufgabe habe ich noch für dich, Hans-Ferdinand. Und zwar, in deinem Buch benennst du 10, Zitat, musikalische Führungsprinzipien. Picke für uns zum Schluss doch mal die zwei, drei aus deiner Sicht wichtigsten heraus.
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist das, was wir mit dem Zuhören gesagt haben. In meinem Buch schreibe ich immer aufs Publikum achten. Also wirklich die Verbindung zu den Menschen, und jetzt gehe ich in die Analogie führen, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu meinen Kunden halten, indem ich zuhöre, beobachte, reflektiere, wertzuschätzen weiß, was sie mir bringen. Also das Zuhören ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das andere ist das Improvisieren. Nicht glauben, dass das, was auf PowerPoint steht und in Excel abgeschrieben ist, der Plan, dass der genau so eintritt, sondern dass du dir diesen Raum, der Jens hat es ja super ausgeführt, den Raum nimmst, zeitlich, inhaltlich, gedanklich, zu sagen, ich muss improvisieren können, ich muss, Jens hat es aus dem militärischen Begriff Szenarien denken und muss auch in dem Stande sein, ein Alternativszenario wählen zu können und darauf vorbereitet zu sein. Und das sind die beiden für mich Hauptdinge, die ich da wirklich in der Musik immer wieder feststelle.
Dem kann ich mich nur anschließen. Du auch, Jens?
Ja, ich würde vielleicht noch eins, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ich glaube, was auch wichtig ist in der Führung, ist zu verstehen, dass du die besten Flötistinnen und Bratschespieler im Orchester hast und du nicht besser Flöte und Bratsche
Ah.
spielen können musst als die Leute im Orchester. Ich habe das, das ist meine erste der 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit. Leg deinen Gottkomplex ab. Du musst nicht alles besser können als deine Leute. Deine Leute sind die Experten und sei froh, dass du sie hast.
Ja, das ist schön, Jens, dass du das sagst, weil das ist mir auch wichtig, dieses Anerkennen, Wertschätzen zu wissen, dass andere etwas viel, viel besser können als ich, nämlich singen, Klavier spielen, Flöte, Bratsche. Und das wird in Orchestern, in Bands wird getan. Und keiner sagt dem anderen, du, eigentlich kann ich dir jetzt erklären, wie du jetzt hier Percussion oder Flöte spielst. Diesen Wahnsinn macht in der Musik keiner, im Management, in jedem Meeting fast irgendeiner.
Das ist doch ein wunderschöner Schluss für unseren Podcast, Gottkomplex. Das finde ich ein sehr interessantes Wort, Jens. Ich glaube, da werden wir nochmal zurückkommen darauf in unserem Podcast hier. Was ich erstaunlich finde, ist, dass man ja gerade so solchen Egozentrikern wie Mick Jagger, David Bowie oder so sozusagen unterstellt, genau das zu tun, zu dominieren und so weiter. Und es ist ja eigentlich, was wir jetzt von Hans Ferdinand gelernt haben, genau das Gegenteil ist, dass die gerade Meister darin sind, zurückzutreten und die anderen ihre Magie wirken zu lassen. Damit ist auch meine Frage vom Anfang beantwortet, ob es sich lohnt, Anleihen von Musikern zu nehmen, um bessere Führungskraft zu werden. Ich glaube, die Antwort aus meiner Sicht ist ein klares Ja und ich hoffe, dass alle, die uns heute zugehört haben, das auch so sehen. Hans Ferdinand, ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch mit einem sehr interessanten Gast.
Ich bedanke mich bei euch beiden. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass euch unser Rhythmus heute auch gefallen hat. Wie immer findet ihr die Kontaktdaten unserer heutigen Teilnehmer in den Shownotes. Dort poste ich auch den Namen von Hans Ferdinands Buch, eine wirklich interessante und für ein Managementbuch, wie ich finde, auch unterhaltsame Lektüre. Der eine oder andere von euch möge es sich zu Gemüte führen, es lohnt sich. Und damit verabschieden wir uns von euch. Auch im Namen von Hans Ferdinand und Jens sage ich, bleibt kreativ und neugierig. Beim nächsten Mal sprechen wir hier dann über ein sehr viel härteres Thema, die Gehaltsverhandlung und das Mitarbeitergespräch für viele Führungskräfte, die vielleicht härtesten Termine des Jahres, wie ihr euch optimal darauf vorbereitet. Stichwort Soundcheck erfahrt ihr hier in knapp 2 Wochen bei uns. Bis dann, viel Spaß, viel leichter bis dann und auf bald. Euer Michael heute zusammen mit Jens und Hans-Ferdinand Müller.